Herzlich willkommen bei Locus,
dem Podcast der Deutschen ILCO mit Rebecca Theiler und Martina Richter.
Hallo Martina, wie geht's dir?
Hallo Rebecca, ja, mir geht's ganz gut, danke. Also ich freue mich wieder hier zu sein und freue mich auf diesen Podcast mit der Julia und bin schon ganz gespannt.
Ja, herzlich willkommen Julia.
Dankeschön.
Wir haben uns kennengelernt über Instagram, wo du auf Social Media aktiv bist und über das Stoma aufklärst.
Genau, ja.
Magst du mal erzählen, wie kam es dazu, dass du ein Stoma bekommen hast?
Ja, voll gerne. Also bei mir ist es so, dass ich Januar 2023 die Diagnose bekommen habe, dass ich eben Colitis ulcerosa habe. Und dann hat man alles Mögliche an Medikamenten ausprobiert. Ich habe natürlich auch meine Ernährung umgestellt. Man hat sich natürlich auch neben der Schulmedizin ein bisschen umgeschaut, was gibt es für alternative Methoden, was kann man auch irgendwie persönlich noch tun, irgendwie Stress reduzieren, um irgendwie diesen Darm in meine Remission zu kriegen, also dass der mal in Ruhe ist. Aber es kam halt leider irgendwie nie dazu. Und dann ist man einfach von einem Medikament zum nächsten gewechselt und nichts hat dann so wirklich gewirkt. Und dann war es bei mir so, dass quasi Dezember 2024 hatte ich so das letzte Medikament, also habe ich probiert zu nehmen und das hat auch nicht gewirkt. Und dann war es so, dass im Januar 2025 ich ins Krankenhaus gekommen bin. Es dann auch leider so weit war, dass ich künstlich ernährt werden musste, wirklich nichts mehr ging. Also ich bin 30 Mal am Tag zur Toilette gerannt. Ich habe eigentlich so diesen Arbeitsalltag nur überstanden, weil ich mir jeden Tag Schmerzmittel reingezogen habe. Und es war wirklich, man hat natürlich auch, wenn man dann nichts mehr essen kann, keine Energie. Das heißt, man schläft nur noch. Es war einfach nur so ein, ich sage jetzt mal davor, also so das Leben an sich vorbeiziehen sehen. Und als ich dann ins Krankenhaus gekommen bin, hat man noch meine Darmspiegelung gemacht, eine Magenspiegelung gemacht, MRT gemacht, wo ich so eine Flüssigkeit trinken musste, das dann so im Darm aufquillt. MRT Seelink heißt es, glaube ich. Und nachdem man diese ganzen Untersuchungen nochmal gemacht hat und man mich auch künstlich ernährt hat, weil wirklich nichts mehr ging, da hatte ich dann einen zentralen Venenkatheter gelegt bekommen, hat mein Arzt zu mir gesagt, Julia, es ist tatsächlich jetzt einfach wirklich so, dass der letzte Ausweg nur noch ist Stoma, also Dickdarm komplett entnehmen und einen künstlichen Darmausgang legen. Und ich muss sagen, es war immer so meine Horrorvorstellung. Ich habe die Diagnose damals bekommen im Januar 2023 und ich hatte davor nie Berührungspunkte mit dem Thema Stoma, weil bei mir im Umfeld weder Freunde noch Familie, niemand hat ein Stoma. Und natürlich fängt man an, wenn man so eine Diagnose bekommt, zu googeln. Und dann habe ich schon eben irgendwann auf dieses Thema, bin ich dann da gestoßen und dachte mir, oh mein Gott, wenn ich jemals sowas bekomme, dann ist mein Leben vorbei. Und als ich dann im Januar 2025 gesagt bekommen habe, Julia, es führt kein Weg dran vorbei, dann war ich so, ich will's. Ich will dieses Stoma, weil dieser Dickdarm mir meine komplette Lebensenergie zieht, weil es war für mich anstrengend, mich hinzusetzen und sich mit jemandem zu unterhalten. Es war für mich undenkbar, auf einen Geburtstag zu gehen, selbst wenn dann nur 10 Leute waren, weil es gibt nur eine Toilette. Was ist, wenn ich aufs Klo muss? Und was ist, wenn nicht alle Leute wissen, dass ich chronisch krank bin und ich mich erklären muss? Und das sind so viele Faktoren irgendwie. Man macht keinen Sport mehr, man geht nicht mehr in die Natur, man macht nichts mehr. Und dann war wirklich dieser Gedanke, okay, vielleicht gibt es Stoma mir das alles wieder zurück. Und so war es dann tatsächlich auch. Und weil ich aber einfach, sag ich mal, in dieser Zeit wenig Austauschmöglichkeiten für mich gefunden habe, weil es leider schon so ist, dass wenn man auch zum Beispiel in Facebook ein bisschen in die Gruppen reinschaut oder auch so ein bisschen schaut, was gibt es einfach vor Ort für, ich sage jetzt mal, Selbsthilfegruppen, dann ist der Altersdurchschnitt meistens einfach höher. Und ich wollte aber, weil es halt doch ein Thema ist, also ich meine, wer redet ganz offen gesagt gerne, wie oft er auf die Toilette geht und was er wieder für Schmerzen hat und was die anderen für Symptome haben? Das ist einfach, fällt einem einfacher, wenn du jemand hast, der ungefähr deine Altersrange hat, der ungefähr, ich sag jetzt mal, noch so am gleichen Lebenspunkt ist, der noch alles vor sich hat. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte diese Plattform bieten. Und ich persönlich habe auch irgendwie gar nicht so richtig Bilder gefunden von einem Stoma. Also ich konnte mir super lang gar nicht vorstellen, wie sieht das eigentlich aus? Wie fühlt sich das an? Kann ich überhaupt noch auf dem Bauch liegen? Da waren irgendwie so viele Fragen. Und ich habe dann schon auch vereinzelt auf TikTok ein bisschen was dazu gefunden. Natürlich, umso mehr man sich damit auseinandersetzt, dann findet man auch was. Aber mir war es einfach wichtig, dass ich ein Teil von den Menschen bin, die eben ganz offen damit umgehen, um jemand anderen da so ein bisschen die Sorgen, die Gedanken zu nehmen und zu sagen, hey, wenn es wirklich mal an diesen Punkt kommen sollte, dann ist es natürlich jetzt nicht ultra cool. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass jetzt ein Stoma die bessere Variante ist, als normal auf die Toilette zu gehen. Aber wenn man mal einfach an dem Punkt ist, wo du wirklich nicht mehr leben kannst, weil du nicht mehr essen kannst und weil man auch so dann abnimmt und sich zurückzieht und sich nicht mehr wohlfühlt und einfach wirklich das Leben an einem vorbeizieht, dann ja, ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, um wieder ganz normal leben zu können. Und das wollte ich einfach teilen. Oh, jetzt habe ich viel gesprochen.
Ach, kein Problem, wir hören dir ja gerne zu. Also ich sehe das ähnlich wie du. Also bei mir war es ja so, dass ich ein Stoma durch eine Notoperation bekommen habe. Und da streiten sich ja auch die Geister drüber. Ist es jetzt besser, ob du dich länger gedanklich auf ein Stoma vorbereiten konntest? Oder ist es besser, wenn du per blöden Zufall ein Stoma bekommst, wie bei eben einer medizinischen Operation?
Ja.
Könnte ich jetzt auch nicht sagen, es ist, was es ist. Ich finde es aber gut, dass du dich stark machst dafür, einfach wie viel Positives man einfach durch das Stoma erleben kann. Und deshalb gibt es ja auch unseren Podcast und wir sprechen da auch gerne drüber.
Ja. Ich habe auch eine Frage an dich. War denn für dich alternativ der Pouch noch ein Thema?
Ja, also der Pouch, sag ich mal, steht auch immer noch im Raum. Also es ist so, ich hab zwar meinen kompletten Dickdarm entfernt bekommen, aber ich habe quasi noch meinen Enddarm, mein Rektum ist noch vorhanden. Also rein theoretisch könnte man aus dem Dünndarm eben diese Schlinge bilden und einen J-Pouch, J-Pouch, wie auch immer, noch legen. Also das wären eben nochmal zwei große OPs. Mein Arzt, also ich war damals, den kennen ja auch relativ viele beim Professor Kiele, der mich operiert hatte. Der war damals noch in Mannheim, jetzt ist er, glaube ich, wieder in Heidelberg. Auf jeden Fall hat er zu mir gemeint, ja, also Sie müssen sich jetzt da auch nicht sofort entscheiden. Sie können sich das auch überlegen. Das kann man auch noch in 1, 2, 3 Jahren machen. Und das Problem ist ja nur, umso länger man wartet, hat man eben das Risiko, dass der Schließmuskel ja seine Funktion vergisst. Und dass man dann eben inkontinent eventuell ist. Bei mir ist eben das Problem, also ich habe noch eine andere Autoimmunerkrankung, seit ich 14 bin. Und da ist es eben so, dass ganz grob gesagt, also das ist eine super seltene Erkrankung, die heißt hämophagozytische Lymphohistiozytose.
Oh, okay.
Ja, kann man nicht aussprechen. Also die Kurzform ist HLH. Und da nehme ich deswegen eben auch schon sehr, sehr lange Immunsuppressiva. Das Problem ist aber nur, dass diese Krankheit eben so generell den eigenen Körper als Feind anzieht und bekämpft. Und meine Ärzte, also sowohl mein Gastroenterologe als auch mein Immunologe schon zu mir gesagt haben, das Risiko, dass sich bei mir dieser Pouch entzünden würde, ist einfach generell schon viel, viel höher wie bei einem Patienten, der nur, sag ich mal, Colitis ulcerosa hat. Und deswegen bin ich da tatsächlich auch so ein bisschen hin und her gerissen, weil gerade bei dieser, wenn man dann eben so eine Entzündung im Pouch hat, also wurde mir halt gesagt, gibt man meistens ja erstmal Antibiotika, wenn das damit in den Griff zu kriegen ist, dann schön. Wenn das Ganze eben chronisch wird, dann fängt man wieder an, die Medikamente zu geben, die man bei einer Colitis schon gegeben hat. Und dann sagt halt mein Kopf, naja, also wenn man bei einer Colitis versucht hat, das mit Medikamenten einzudämmen und es hat nicht funktioniert, warum sollte es dann auf einmal funktionieren, wenn sich mein Pouch entzündet? Und da habe ich einfach so ein bisschen die Angst, dass ich eben wieder viel in Krankenhäusern sein werde, operiert werden muss. Und ja, deswegen ist es bei mir tatsächlich im Kopf im Moment noch so ein bisschen offen. Ich tendiere aber tatsächlich eben aus den Gründen eher nicht dazu, einen Pouch zu probieren. Vor allen Dingen, weil ich auch wirklich mit meinem Stoma super zurechtkomme und damit alles machen kann, alles essen kann, verreisen kann, arbeiten kann, Freunde treffen, Sport. Ich habe damit wirklich kein Problem. Und klar, also auch mit dem Beutel kann natürlich mal was passieren, dass sich irgendwie der Beutel löst, unterläuft, wenn man unterwegs ist. Oder auch, dass sich das Stoma, die Haut entzündet. Das möchte ich auch gar nicht irgendwie klein sprechen. Aber da denke ich mir halt immer, wenn sich am Stoma zum Beispiel was entzündet an der Haut, dann habe ich eine Stomatherapeutin und ich habe Ärzte, zu denen ich gehen kann. Das ist oberflächlich. Man kann mit Salben, mit Cremes, mit einem anderen Beutel, der einen anderen Kleber hat, versuchen, dagegen zu wirken. Und es ist eben nicht in mir drin, was man direkt wieder operieren müsste. Oder genauso, wenn sich ein Beutel löst, das passiert wirklich super, super selten. Und meistens ist es so, dass ich im Nachgang bin, ja, Julia, du bist eigentlich auch selber schuld, weil du hast ganz genau gemerkt, dass da was nicht in Ordnung ist, aber du warst zu faul. Oder, also es ist meistens schon so, dass ich dann im Nachhinein genau weiß, woran es lag. Und ich gehe einfach immer aus dem Haus mit einem Beutel als Ersatz dabei und hab noch Tücher dabei, um das sauber zu machen und denk mir so, alle meine Freunde, die wissen das auch, dass ich einen Stoma habe und wenn da mal was passiert, dann passiert's, aber im Endeffekt, selbst wenn ich jetzt einen Pouch hätte, könnte es auch mal sein, dass man auf die Toilette muss und es ist keiner da und ich kann es nicht halten und das ist mir immer noch alles lieber als der Zeitpunkt von vor 2 Jahren, wo ich 30 Mal am Tag auf die Toilette gerannt bin, wo ich mit Windeln eine Autofahrt von 3 Stunden gemacht habe, weil man weiß ja nicht, wo die nächste Raststätte ist. Man weiß ja nicht, wo man mal im Stau steht und sich an den Straßenrand zu setzen und dabei kurz hinzukacken, ist halt schon auch so grenzwertig. Und deswegen, ja, also es ist wirklich, ich finde es auch für den Kopf einfach super angenehm, weil, also ich weiß halt nicht, wie es jetzt mit einem Pouch wäre, aber im Moment ist es so, ich gehe aus dem Haus und ich bin im Kopf frei. Und ich denke nicht darüber nach, oh, wenn ich jetzt eine Runde spazieren gehe oder wenn ich jetzt mit dem Auto nach XY fahre oder ich treffe mich mit einer Freundin in der Stadt, dann denke ich nicht drüber nach, wo sind da Toiletten oder auch beim Einkaufen. Ich bin nur noch in Supermärkte gegangen, wo ich wusste, da ist eine Toilette, auf die ich gehen kann. Das ist mir wirklich komplett egal, weil das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass mein Beutel sich füllt, keine Toilette in der Nähe ist und ich halt eine kleine Beule in der Hose habe. Aber ja, das tut mir nicht weh. Und im Normalfall fällt es mir auf und wenn ich dann zu meinen Freunden sage, hey, siehst du gerade meinen Beutel komplett voll. Also wenn wir jetzt demnächst mal an einer Toilette vorbeilaufen, ich würde da mal reingehen und die schauen mich dann an, schauen den Beutel an, sind so, hättest du es nicht gesagt, mir wäre das nicht aufgefallen. Und ja, deswegen ist das wirklich so eine Sache, die mir einfach im Kopf tatsächlich auch einfach sehr viel, viel Freiraum gegeben hat. Also ich meine, es gibt auch immer, also ich weiß, es gibt da ja auch so ein bisschen beide Seiten. Manche kommen einfach mit einem Stoma nicht zurecht und lieben ihren Pouch. Andere haben ihr Stoma geliebt, sich aber trotzdem für den Pouch entschieden und bereuen es. Ich meine, zurück zum Stoma geht immer. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass so OPs für den Körper anstrengend sind, viele Risiken haben. Ich finde es toll, dass es diese Möglichkeit gibt und ich finde es auch toll, dass auch viele Menschen das ja auch auf Social Media teilen, ihre Geschichte auch mit einem Pouch, auch mit Cockpouch oder es gibt ja verschiedene Varianten, aber ja, also bei mir ist es im Moment noch so ein bisschen, weiß noch nicht.
Wie gespalten, okay.
Genau, ja.
Ja, ich habe jetzt gerade frisch was im Kopf, weil ich gerade mich mit jemandem unterhalten hatte, der auch einen Pouch hat, aber noch nie Stoma-Träger war. Mhm. Der hat erzählt, dass er durchaus jetzt in Kauf nimmt, 8 bis 10 Mal am Tag auf Toilette zu gehen. Das wäre eben so mit dem Pouch, weil man kann das ja auch nicht selbst suggerieren. Das ist ja einfach so. Mhm. Und da kamen wir auf den Seton-Faden. Und zwar, wenn man sich den operieren lässt, also wenn man sich den einführen lässt sozusagen, dann soll das wohl irgendwie entzündungshemmend sein. War das richtig, Martina?
Genau, weil daran eben irgendwie irgendwelche Säuren aus dem Darm rausgeführt werden und die dann für diese Entzündung verantwortlich sind. Aber ich denke mal, bei einer Colitis ulcerosa oder auch bei Morbus Crohn ist es ja sowieso ausgeschlossen, den Pouch zu legen, weil das nicht funktioniert, weil der Morbus Crohn auch noch Fisteln macht. Aber auch bei einer Colitis ulcerosa, also ich kenne sehr viele, die dann irgendwann den Pouch halt entzündet hatten. Und das,
und das kann einem einfach keiner vorher sagen. Also ich glaube, die Entscheidung, die kann man nur für sich selbst treffen. Man muss ja dazu sagen, eine Colitis ulcerosa, Wortfindungsstörungen, die gilt als geheilt, wenn der Dickdarm entfernt wurde. Aber jetzt hast du ja eben noch diese ganz andere Immungeschichte dabei und das wirkt sich ja sicherlich auch nochmal auf deinen Darm aus.
Ja, also das ist, wie gesagt, auch immer so ein bisschen das Risiko eben, dass sich durch diese andere Immungeschichte, sage ich mal, der Darm eben nochmal mehr vielleicht entzündet. Deswegen, also ich bin im Moment wirklich sehr zwiegespalten und also es ist auch mal ganz witzig, weil also ich bin ja 25 und alle Ärzte, die mich sehen, sind immer so, wie alt sind sie denn? Und wenn ich dann mein Alter sage, dann sind sie immer so, oh, dann, sie haben ja noch das ganze Leben vor sich. Also wissen sie, wenn sie jetzt älter wären, dann würde ich sagen, bleiben sie einfach bei ihrem Stoma, wenn sie damit so gut zurechtkommen. Aber sie sind ja noch so jung. Und dann bin ich immer nur so, ja, ich bin jung, ja. Aber also deswegen heißt es ja nicht, dass ich irgendwie Lust habe, meine junge Zeit viel in Krankenhäusern zu verbringen. Und das ist tatsächlich auch immer meine Sorge eben mit dieser Entzündung, weil ich da auch nochmal mit Ärzten gesprochen hatte, weil ich gesagt habe, ja, kann man irgendwie Zahlen nennen, prozentual gesehen, wie viele Leute haben nach x Jahren eine Entzündung. Und es ist schon so, dass die meisten irgendwie sagen, 2 Jahre hatten sie Ruhe und dann kam die erste Entzündung. Und ich bin ehrlich, ich habe da wirklich Angst davor, weil ich habe nie Bauchschmerzen. Also es ist wirklich, also ich habe mit Laktose, das hatte ich einfach davor schon, dass ich laktoseintolerant war und das merke ich auch jetzt noch und deswegen ernähre ich mich quasi in der Hinsicht, dass ich einfach die Milchprodukte ersetze und das ist auch überhaupt gar kein Problem. Aber ansonsten achte ich natürlich auf meine Ernährung und ich kau gut und ich weiß auch, was mein Stoma mag und was nicht, aber diese Krämpfe, wirklich diese täglichen Krämpfe, die ich einfach mit der Colitis hatte und wirklich so, dass ich stehen geblieben bin und meine Schmerzen veratmet habe. Also ich habe schon immer gesagt, ich atme im Dreieck, um das irgendwie so zu kontrollieren. Und vor allen Dingen, also bei mir war das auch immer gekoppelt ganz komisch an Übelkeit. Also ich hatte immer Bauchschmerzen und dann bin ich auf die Toilette gegangen und ich hatte wirklich das Gefühl, wie wenn man Magen-Darm hat und man muss gleichzeitig auf Toilette und sich übergeben. Und ich saß auf der Toilette und mir war so kotzübel und ich dachte mir immer so, was möchte überhaupt raus? Ich esse ja gar nichts. Also ja. Das ist ja wirklich, das muss man ja dann auch dazu sagen. Ich glaube, Menschen denken immer mit Colitis, wow, du gehst so oft auf die Toilette. Ja, ich gehe 30 Mal am Tag aufs Klo, aber da kommt ja im Endeffekt nur Blut und Schleim. Also weil du isst ja kaum was. Das heißt, es kann ja auch gar nichts rauskommen. Aber irgendwas kommt immer so ein bisschen. Und es war wirklich auch immer diese Übelkeit. Dann saß ich auf Toilette und sobald dann der Toilettengang beendet war, war auch die Übelkeit weg. Aber ja, das ist halt wirklich so in meinem Kopf, diese Gedanken. Vor allen Dingen, weil es bei mir im Moment auch noch so ist, dass also quasi gerade dieser Enddarm und das Rektum ist bei mir halt noch entzündet. Und solange das nicht sowieso auch alles nicht mehr entzündet wäre, würde ich sowas gar nicht in Betracht ziehen. Weil ich meine, das ist klar, das darf man halt auch nicht vergessen, wenn man noch ein Stückchen Enddarm drin hat, dass man das einmal im Jahr kontrollieren lässt. Ganz ja. Wichtig, also eine Rektumspiegelung machen wegen Krebsrisiko und generell eben schauen, ob da alles in Ordnung ist. Aber ja, das ist alles immer so ein Abwägen.
Also ich kann nur sagen, ich war 20, als ich mein Stoma bekam. Und das war ein doppelläufiges Iliostoma, sollte nach 3 Monaten zurückverlegt werden. Ist es nie dazu gekommen. Also ich hatte das sehr, sehr lange und habe das auch geliebt, mein doppelläufiges Iliostoma.
Wirklich?
Ja, ja.
Wirklich? Weil ich habe das Gefühl, wenn man so im Internet das so sieht, dass die Menschen tendenziell eher sagen, doppelläufige Stomas sind schwieriger auch zu versorgen, wie ein endständiges,
ja, also
wie es bei mir
ist. Da überhaupt gar kein Problem mit. Und ja, also ich hätte das auch wahrscheinlich heute noch. Aber es ist, ja, ist eben durch besondere Umstände musste ich mich dann für ein endständiges Iliostoma entscheiden und habe das auch gemacht. Und ja, und dann, also ich kann dir nur sagen, ich hatte keine Probleme. Ich habe einen Mann kennengelernt. Das war natürlich ein bisschen schwierig dann, weil man es irgendwann sagen muss, dass man ein Stoma hat. Aber wir haben einen Sohn bekommen und der kennt mich ja auch nur mit Stoma. Und also es ist alles.
Darf ich fragen, ob du das dann mit Kaiserschnitt, die Geburt
gemacht?
Okay.
Ja, also ich habe mich für den Kaiserschnitt entschieden. Die Klinik hatte zwar gesagt, also sie hat sehr viel Erfahrung auch mit Querschnittspatientinnen, also dass man auch durchaus mit nicht pressen muss. Mhm. Also ich hatte Angst, damals hatte ich dieses doppelläufige Iliostoma noch, was ja eigentlich für 3 Monate angelegt war. Aber damals hatte ich das ja schon über 10 Jahre. Und ja, und ich hatte halt Angst, wenn man presst, dass es dann eben zu Prolaps kommt.
Ja, das ist auch immer so mein Gedanke, dass ich dann mein Dünndarm rausdrehe.
Genau. Und deswegen habe ich dann mich für den geplanten Kaiserschnitt entschieden. Und das war auch gar kein Problem.
Ja, aber das ist das, was zum Beispiel auch der Arzt damals, der mich operiert hat, zu mir gesagt hat, dass er tatsächlich auch das schon oft so hatte, dass die Frauen quasi mit Stoma ihren Kinderwunsch, sag ich mal, abschließen, ihre Kinder bekommen und sich dann manchmal schon für den Pouch entschieden haben, einfach weil halt, wenn sich in der Schwangerschaft das Kind blöd auf den Pouch setzt, es halt da auch manchmal ein bisschen schwierig ist und dass es halt dann einfach mit einem Stoma leichter, sage ich mal, zu handeln ist. Aber das sind zum Beispiel auch so Fragen, die mir auch immer wieder Menschen stellen. Ja, kann man überhaupt noch schwanger werden? Und dann
doch,
denke ich mir immer so, ja, also ich habe ja keinen Dickdarm mehr, aber alles andere ist ja da.
Genau.
Und ein Stoma verhindert auch nicht, dass man irgendwie schwanger werden kann oder so. Also, weil das ist dann nämlich auch immer so eine Frage, die ich häufig bekomme, irgendwie mit, also am Anfang heißt es ja immer, man darf nicht mehr als 5 Kilo tragen und man sollte das ja auch irgendwie so beibehalten. Und natürlich, wenn man dann ein Kind hat, dass man regelmäßig vom Boden aufhebt, sage ich mal.
Ja, das und, leider ist es so, dass man eben nach der Schwangerschaft ist das Bindegewebe auch noch nicht wieder so wie vorher. Und ja, also ich muss sagen, ich habe dann auch einen Bruch gekriegt und ja, aber das habe ich dann in Kauf genommen. Das habe ich dann irgendwann operieren lassen, aber ja, habe mir da ein Netz einsetzen lassen.
Mhm.
Aber das ist dann so. Die Kinder werden halt sehr schnell schwer.
Ja.
Also das, die wachsen halt wie blöd.
Ja.
Und werden also, ne, auch dementsprechend dann schwer. Und bis die dann richtig laufen können, das dauert ja. Und selbst wenn die dann anfangen zu laufen, sind die ja auch ständig in Gefahr, irgendwo vorzulaufen oder hinzufallen oder sonst irgendetwas. Und man muss die dann aufheben. Man kann ja nicht sagen, warte mal, bis dein Papa nach Hause kommt.
Ja. Nee, absolut. Aber also ich muss sagen, also bei mir war es so, gerade am Anfang habe ich da schon extrem drauf geachtet nach der OP. Also ich würde sagen, der erste Monat ja sowieso, bis man dann wieder anfängt, entspannt spazieren zu gehen, Yoga zu machen, Pilates. Aber ich habe halt, also bevor diese ganze Colitis ulcerosa bei mir auch so schlimm geworden ist, habe ich eigentlich richtig gern und viel Sport gemacht. Also auch im Fitnessstudio mit Gewichten, getanzt, wandern, Inliner fahren. Also ich bin eigentlich generell ein sehr aktiver Mensch und hatte tatsächlich auch nach der OP dann so Bedenken, kann ich jetzt überhaupt wieder so in Anführungszeichen normal ins Fitnessstudio gehen, und habe tatsächlich auch relativ schnell gemerkt, dass es für mich persönlich keine Problematik ist. Also das ist natürlich wahrscheinlich auch wieder ein Punkt, dass ich halt in Anführungszeichen ja jetzt 25 bin und mein Körper es davor schon gewohnt war, Sport zu machen, aber ich bin relativ gut wieder reingekommen, dass ich auch schwerere Gewichte tragen kann. Also gerade wenn ich ins Fitnessstudio gehe, habe ich dann aber eigentlich trotzdem eben einen Stoma-Gürtel, der meine Bauchdecke nochmal stabilisiert, wenn ich halt weiß, dass ich jetzt wirklich auch mit mehr Gewicht Sport mache. Aber ansonsten, wenn ich auch irgendwelche Sportkurse oder so besuche, mache ich das und das mit eigenem Körpergewicht ist, mache ich das eigentlich immer ohne Gürtel und bin deswegen auch immer so in diesem Mindset, dass ich, wenn ich mein Kind bekomme, das für mich dann in der Hinsicht auch kein Problem ist, dass der Körper einfach nach einer Schwangerschaft und einer Geburt natürlich auch Zeit braucht, um sich zu erholen, und ich würde es auch niemals direkt herausfordern, aber ich denke dann auch, wenn man eben auch eine Rückbildung gemacht hat und dann eben auch die Bauchdecke ordentlich stabilisiert hat, dass man da dann auch wie eine normale Frau in Anführungszeichen ihr Kind gut handeln kann.
Also vielleicht habe ich auch nur Pech gehabt oder so, aber es ist eben so.
Das Risiko ist natürlich deutlich höher, auf jeden Fall.
Genau,
auch
aber
gerne,
ich habe vorher
wenn
auch
man eine Kiste Wasser hochhebt. Ja,
genau.
Ja. Also, aber es gibt ja die Möglichkeit, diese Tragebinden mit Sitzpolster und so weiter alle umzuschnüren. Und ich sage mal so, wenn man jetzt den Extremfall hat und man hätte wirklich einen Leck, dann wäre das halt so. Dann würde man das auch in der Innenstadt irgendwie hinbekommen. Ich denke, man darf sich da gar nicht so viele Gedanken machen. Also ich habe jetzt leicht reden, ich bin ja rückverlagert und mache mir dann jetzt Gedanken, wie ich das mache, wenn ich halt ständig auf Toilette muss. Aber auch das werde ich dann irgendwie hinbekommen. Und ich glaube, die Kinder werden ja dann auch damit groß, dass das jetzt einfach so ist.
Genau.
Ja, absolut. Also ich finde vielleicht auch noch eine ganz schöne Geschichte. Also ich habe noch einen kleinen Cousin und der hat halt auch das alles irgendwie so mitbekommen, dass es mir so arg schlecht ging und dass ich dann im Krankenhaus war und dass ich auf einmal diesen Beutel an meinem Bauch hatte. Und er ist halt erst 4 und ihn hat es aber total irgendwie so mitgenommen. Und es ist immer, wenn wir uns sehen, ist immer so die erste Frage, er will immer den Beutel sehen und schaut immer, ob der noch da ist und ob es ihm noch gut geht. Und wenn er auch geht, dann muss er immer noch mal den Beutel angucken. Und mittlerweile versteht er halt auch, dass da quasi meine meine Kacke drin landet, weil ich dann auch immer am Anfang, wo er noch kleiner war, gesagt habe, so das, was bei dir in der Windel landet, landet bei mir hier im Beutel. Ja, also das ist irgendwie auch, also für ihn ist das aber auch total normal und das ist auch so ein bisschen das, was ich immer versuche, anderen Leuten, die auch Angst haben vor dem Stoma oder was andere von ihnen denken, so mitzugeben. Also ich meine, Martina, du hattest es ja auch gerade schon angesprochen mit deinem Partner. Also ich meine, ich bin im Moment auch Single und da ist natürlich schon auch immer so dieser Punkt, irgendwann musst du es deinem Gegenüber sagen. Wann sage ich das am besten und wie nimmt das die andere Person auf? Weil ich meine, also ich wüsste halt auch nicht in dem Moment, wie man reagiert. Aber ich sage tatsächlich immer, mein Stoma ist mein Arschlochdetektor. Weil egal, ob das jetzt Familie, Freunde, fremde Menschen sind, wenn ich ihnen meine Geschichte erzähle und sie das irgendwie deswegen mich als Person abstoßend finden oder weiß ich nicht, schlecht deswegen über mich reden oder was weiß ich, dann denke ich mir immer so, ja, das sind aber Menschen, die ich auch gar nicht in meinem Umfeld haben möchte. No. Und das ist auch nicht die Person, die sich für eine Partnerschaft eignet, sage ich mal, weil man weiß nie, was die Zukunft bringt und du weißt nie, was für unerwartete Lebensumstände auf einen vielleicht noch zukommen. Und wenn man dann eine Person an seiner Seite hat, die sagt, ja, dann bin ich jetzt mal weg, weil du siehst nicht mehr 1:1 aus wie vor 5 Jahren oder das und das ist jetzt an dir anders, egal ob das jetzt mental ist, körperlich, was auch immer, es kann ja alles Mögliche passieren oder ja, und da finde ich es halt dann einfach immer so dieses Wissen, okay, man hat halt jemand an seiner Seite, dem ist das egal, weil es ändert ja auch nichts an meinem Charakter, sondern ich habe halt einfach nur diesen Beutel an meinem Bauch. Und ich glaube, die meisten Leute sind tatsächlich auch einfach nur interessiert, die gucken. Also gerade im Freibad, im Sommer oder so. Ich bin ehrlich, ich würde auch jemanden anstarren, der an mir vorbeiläuft und der einen Beutel am Bauch hat, weil ich das davor noch nie gesehen habe. Und ich würde einfach nur dran sitzen und mir denken, okay, warum hat die Person da einen Beutel? Ohne das irgendwie böse zu meinen oder sich zu denken, wie eklig. Und dann denke ich mir manchmal so, ich glaube, die Leute sind eben auch einfach nur interessiert, weil sie es nicht kennen. Und meine es überhaupt nicht böse. Oder also ich finde es auch, wenn zum Beispiel jemand zu mir herkommt und mich fragt, oder manchmal sieht man es auch, wenn dir jemand gegenübersteht und im Sommer habe ich mal was Bauchfreies an und es schaut raus. Und du siehst, wie die Augen da so hinwandern. Und dann bin ich schon immer so, du traust dich jetzt nur nicht zu fragen, was es ist, aber ich merke das schon.
Ja.
Und deswegen, ja, wie gesagt, gehe ich da generell offen mit um, spreche ja auf Social Media da auch drüber. Ich hatte am Anfang eigentlich das gar nicht so richtig vor. Also ich hatte das am Anfang eigentlich auf meinem privaten Account so ein bisschen gemacht. Und dann haben mir aber viele Leute tatsächlich auch geschrieben, oh ja, ich habe auch Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa oder mein Opa hat einen Stoma oder was weiß ich. Dass ich gemerkt habe, es haben doch mehr Menschen, man spricht einfach nur nicht drüber. Und dann dachte ich mir, okay, komm, ich mache meinen Stoma-Account auf, meinen Stoma-Talk mit Juli und spreche da einfach so ein bisschen mit den Menschen drüber. Und mich freut es auch richtig, wenn mir Leute schreiben, wenn sie frisch operiert sind und Fragen haben oder wenn sie vor einer OP sind und Fragen haben, weil ich mir immer denke, ich bin jetzt die Person, die ich mir damals für mich selbst gewünscht hätte. Und oder was ich zum Beispiel auch schon manchmal toll fand, wenn mir dann auch Eltern schreiben, dass sie irgendwie mit ihrem Kind dann nicht so richtig drüber sprechen können, weil das halt dem Kind irgendwie unangenehm ist und sie aber durch meinen Account so ein bisschen besser verstehen können, wie sich ihr Kind fühlt. Und dann freut mich das irgendwie auch voll, weil ich weiß, dass da auch ja natürlich nicht jeder gleich ist und man ist ja auch überhaupt nicht dazu verpflichtet, sich im Internet so zu präsentieren oder generell, egal was man für eine Einschränkung hat, muss man das ja nicht so rausposaunen, weil da eben auch ja nicht jeder irgendwie damit so cool ist. Aber ja, ich denke mir halt, es gehört zu mir und lieber, also warum sollte ich irgendwas verheimlichen, was halt einfach da ist? Und dann wissen es eh alle und dann jeder, der mich kennt und mein Beutel sieht, weiß, was es ist. Gutes.
Sehr schön. Ja. Finde ich sehr schön und das ist echt eine tolle Sache, was du machst. Danke auch, dass du heute so offen darüber geredet hast. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und dann wünschen wir dir weiterhin alles Gute.
Dankeschön. Ja, es freut mich auch sehr, dass ihr mich hierher zu euch eingeladen habt.
Ja,
und ich so ein bisschen meine Geschichte teilen konnte.
Genau. Ja, herzlich gerne. Also wir sind immer für positive Geschichten da.
Ja, ich finde es auch einfach wichtig, das so zu sagen. Es gibt natürlich auch, wie gesagt, die Momente, wo mal der Beutel ausläuft, aber es gab auch Momente, wo ich mich auf der Straße fast eingekackt habe, deswegen. Und jetzt habe ich halt einfach wenigstens keine Schmerzen mehr.
Ja, vielen Dank dafür. Ja. Mach's gut.
Jo, mach's gut.
Tschüss.
Schönes Wochenende. Tschüss.
Danke. Tschüss.